Oscar Piastri gewinnt den großen Preis von Belgien. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja, Norris von der Pole gestartet, aber der Sieger heißt am Ende Piastri vor seinem Teamkollegen, dann Charles Leclerc auf dem Podium. Kleiner Aufwärtstrend für die Scuderia. Wir fangen an mit dem aktuellen Top-Team. Ja, Oscar Piastri hat das Rennen gewonnen. Direkt in der ersten Runde hat er sich seinen britischen Teamkollegen geschnappt. Erzähl mal, wie du das Manöver erlebt hast.
Ich habe das Manöver genauso erlebt, wie es Norris anscheinend erlebt hat. Er hat es später gesagt, er war einfach zu vorsichtig in Eau Rouge. Piastri hat Windschatten gekriegt und ist dann vorbeigefahren. Norris hat sich gar nicht groß gewehrt. Im Nachhinein wussten wir, hat das Rennen schon entschieden, denn Piastri war dann vorne, hatte den Riesenvorteil, dann als Erster in die Box zu gehen. Da hat Norris dann auch wieder Zeit verloren. Damit war das Ding eigentlich schon gegessen. Und ich kann Norris nicht verstehen. Es hätte auch sein können, dass die Batterie vielleicht nicht richtig voll war. Nein, er hat gesagt, er war einfach zu vorsichtig. Aber wenn du zu vorsichtig bist, wirst du halt nicht Weltmeister. Das war jetzt nur ein Beispiel. Erste Runde, Oros, wo der Unterschied zwischen Norris und Piastri liegt. Das hat mit Speed nichts zu tun. Das hat am Ende auch was mit Eiern zu tun.
Er konnte am Ende ist er auf den harten Reifen gefahren, anders als Piastri auf dem Medium-Reifen, die Lücke recht gut zufahren, waren dann zwischenzeitlich mal 3 Sekunden und wir hatten ja da trotzdem mal so 2, 3 Ausritte von Norris, die auch nicht wenig Zeit gekostet haben. Hatte er da nochmal sogar die Chance, das Rennen aus eigener Kraft zu gewinnen, hat es da sozusagen ein zweites Mal weggeworfen?
Nein, Piastri hat verwaltet, Das daraufhin hat auch Stelle hingewiesen, ist seine schnellste Runde praktisch in der letzten Runde gefahren mit den Medium-Reifen. Das heißt, die waren nicht am Ende. Er hat sie verwaltet, geschont und hätte dann nochmal aufdrehen können. Also wie gesagt, nach 2 Kilometern oder 3, je nachdem, wo Lecombe ist, hat Piastri das Rennen gewonnen und Norris verloren. Also in der ersten Runde von 44 schon. Jetzt wissen wir das und so war das. Also eine richtige Chance hatte Norris nicht, auch wenn er die harten Reifen hatte, der andere die Medium, aber auch die haben gehalten und beide konnten einen Stopp fahren, das war's dann. Also Norris muss sich wirklich an die eigene Nase fassen.
Ja, der Boxenstopp hat McLaren ja auch nochmal dann Zeit liegen gelassen bei dem Stopp von Norris. Die hatten ja auch die Überlegung, einen Doppelstopp zu machen, beziehungsweise den Piastri ja selber sehr spät reingerufen und Norris meinte auch, das hätte auch dann keinen großen Unterschied gemacht. Nico Rosberg hat in jedem Fall über Piastri gesagt, es war eine gigantische Leistung und man kriegt als Fahrer manchmal auch nur die kleine Chance und die hat er eiskalt genutzt. Ist das auch eine dieser Stärken von Piastri, dass der da einfach jede Chance gleich nutzt?
Also heute war es die Schwäche von Norris, nicht die Stärke von Piastri. Klar hat er die genutzt, aber die hätte jeder genutzt, weil Norris einfach viel zu langsam durch Eau Rouge gefahren ist. Und da wäre jeder vorbeigekommen. Klar gilt jetzt Piastri als eiskalter Engel, aber klar hat er das genutzt, aber er hat es auch dankbar angenommen. Er hat sich, glaube ich, selbst gewundert ein bisschen, was geht denn hier ab? Ja. Ich denke, er hätte mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet.
Ja, zumal das Überholen in Spa ja wirklich ultra schwierig war an diesem Wochenende, haben wir ja bei vielen Piloten gesehen. Einem ist das sehr gut gelungen, darüber sprechen wir aber später. Ja, aber bevor wir auch dazu kommen, Ralf, wir hatten ja ungefähr 90 Minuten, bis das Rennen dann wirklich mal losging. Da war die Strecke schon wieder fast trocken, also man musste zwar noch auf Intermediates fahren, aber es hat dann auch nicht lange gedauert, bis die Slicks aufgezogen wurden. Die Fahrer wurden dazu auch in der PK gefragt, dazu gleich erst einmal deine Einschätzung zur Handhabung der FIA.
Übervorsichtig. Aus sich ist das nichts dagegen zu sagen, aber wenn du 4, 5 Runden hinterm Safety Car herfährst und dann schon eine trockene Linie hast, dann ist das ein Beweis, dass man, weil alle auf Intermediate waren, vielleicht schon 2, 3 Runden vorher sie hätte freigeben können. Da kann ich schon einige Fahrer verstehen, aber die FIA hatte ihre Gründe. Sie wollten gerade in Spa keinen Unfall riskieren. Es ist ja kritisch in der ersten Runde, wenn da einer abfliegt, dass er dann auf die Strecke zurückfliegt. Ich glaube, da haben sie zu sehr Vorsicht walten lassen. Aber wäre das schief gegangen, wenn sie früher, dann hätte jetzt jeder auch hier gestanden und gesagt, wieso habt ihr so früh sie fahren lassen? Also ja, vielleicht war es übervorsichtig, aber Ende der nichts war für alle gleich.
Ja, Leclerc hat auch noch im Nachgang gesagt, gerade wie du auch gesagt hast, aufgrund der Historie von Spa muss man natürlich besonders vorsichtig sein. Und er hat im Nachgang aber auch nichts verändert. Gleichzeitig hat er aber auch betont, man hätte ein bisschen früher losfahren können. Piastri hat gesagt, vielleicht eine Runde hinterm Safety Car weniger, wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja, der Verstappen mit seinem Regen-Setup, sage ich mal, der wäre am liebsten schon um 15 Uhr weitergefahren, ne? Der hätte sich die rote Flagge gar nicht gewünscht.
Übertrieben gesagt, ja, die haben ja gepokert auf Regen. Der Regen kam auch, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Wenn in Spa es regnet, dann regnet es meistens so, dass sie wirklich wie heute ein Rennen verschieben oder hinterm Safety Car erstmal fahren. Und dann ist diese Regenabstimmung, den Vorteil, den du hast, fast schon wieder weg. Aber nachher ist man immer ein schlauer. Und man hat ja auch gesehen bei Verstappens Rennen, als es dann ziemlich schnell trocken wurde, da stand er wieder ein bisschen auf der Seife. Wäre er dann, ich sag mal, die Abstimmung aus dem Sprint gefahren mit wenig Flügel, dann wäre er ziemlich schnell an Leclerc, glaube ich, vorbeigekommen. Und so ging das nicht. Und hing halt das ganze Rennen hinten dran und das war's. Wenn er im Qualifying nicht einen kleinen Fehler gemacht hätte und der Dritter geworden wäre, wäre er wahrscheinlich auch im Rennen Dritter geworden, weil Leclerc wäre wahrscheinlich auch nicht vorbeigekommen. Aber es ist, wie es ist. Damit muss man jetzt leben. Und ja, wir haben gepokert, jetzt sind sie schlauer und das Risiko mit dem Setup hat sich halt nicht ausgezahlt.
Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr die Handhabung fandet? Werdet ihr direkt um 15 Uhr losgefahren? Gut, da hast du ja auch gesagt, die Sicht war auch so schlecht, haben sich alle Fahrer darüber beklagt. Selbst Norris vorne hat gesagt, der hatte nur Safety Car vor sich, dass er kaum was erkannt hat.
Ja,
Also
aber das
wirklich.
war vor dem ersten Start, als er abgehoben, die rote Flagge.
Genau, das war diese Formation
Das
Lap.
war
Ja.
davor. Also da war es, wir reden aber jetzt von dem normalen Start
Genau.
nachher, ob darüber reden wir jetzt.
Genau, da konnte man ja auf jeden Fall schon fahren. Ja, Charles Leclerc dann am Ende Dritter geworden. Der hatte Verstappen die ganze Zeit im Nacken und hat den Druck auch mächtig gespürt. Hat er einmal auch seinen Renningenieur Richtung Rennende nach seinem Fahrfehler auch angeschnauzt. Ja, führ uns da mal durch die Situation.
Gut, von Anfang an war Verstappen immer hinter Leclerc, immer so um 2 Sekunden rum, manchmal weniger. Leclerc hat sich einmal verbremst. Da waren es plötzlich 1 Sekunde, da war er fast im DRS-Fenster drin. Und Leclerc war halt hoch konzentriert und wollte dann von dem Renningenieur nicht gestört werden, weil er sagt, du brauchst voll die Fokussierte, die Konzentration, denn selbst wenn du mal 10, 15 Zentimeter ein bisschen neben die Ideallinie kommst, dann hast du schon den Fehler, der ausreicht, dass der andere hinterherfährt. Und er sagt, er hätte alles im Griff, er braucht jetzt keine Fahrschule von außen. Lasst mich bitte diesmal in Ruhe und mich auf das konzentrieren, was ich zu tun habe. Er braucht ja auch nicht so viele Informationen. Er hatte einen Zweikampf, das war der mit Verstappen nach vorne ging, ist nach hinten auch nicht. Also da brauchst du dann einen Renningenieur in der Tat nicht unbedingt. Ich kann es verstehen.
Hat er auch danach, nach dem Rennen, das genau relativiert und die Situation jetzt nicht, dass es das jetzt irgendwie wieder groß aufgekocht wird in den Medien. Denn eigentlich läuft es ja jetzt bei Ferrari mal ein bisschen besser am Podium jetzt für Leclerc aus eigener Kraft, Verstappen hinter sich gehalten. Wie sieht es jetzt gerade aus bei der Scuderia, auch jetzt so in Hinsicht, im Hinblick auf Fred Vasseur?
Fangen wir mal mit den Updates an. Die haben wohl gefruchtet das erste Mal. Und ich glaube, in Ungarn werden sie noch mehr fruchten beim nächsten Rennen, was Höhe betrifft. Ich denke, da gab es jetzt einen Rückzieher von der Führung und ich glaube, er wird bleiben. Was ja auch vernünftig ist, habe ich ja auch immer gesagt. Der ist nicht lange genug da, um beweisen zu können, dass er wirklich langfristig ein Erfolgsteam formen kann. Dann nimmt man ihm nach 2 Jahren nicht den Job weg. Nächstes Jahr, wenn es das neue Reglement gibt mit neuen Autos, mit neuen Motoren, da ist er eher gefordert. Aber die Chancen sollte man ihm auch geben. Und ich glaube, die gibt man ihm auch.
Worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, wir sind ja jetzt schon in diesen ganzen Vorbereitungen für die nächste Saison. Wäre es nicht auch fatal, jetzt da nochmal so einen kompletten Umbruch reinzubringen mit dem Teamschiffwechsel?
Doch.
Also auch aus dem Aspekt.
Es gibt Teams. Da war es ganz gut, den Trainer abzulösen. Siehe Red Bull, da ging es nicht mehr anders. Aber bei Ferrari, glaube ich, sollten sie endlich mal auf Konstanz setzen und wirklich mal ein bisschen das Beispiel der Michael Schumacher-Ära vor Augen haben, wo George Todt ja auch kritisiert worden ist, dann Schumacher sich für ihn eingesetzt hat und dann haben sie nachgegeben und das war auch genau die goldrichtige Entscheidung. Weil am Ende war es halt die größte Ära, die Ferrari hatte. Und ich weiß nicht, ob das passiert wäre, wenn sie Todt, der halt mal gewackelt hat, wenn sie ihn dann wirklich rausgeschmissen hätten, weil dann wäre Schumacher, glaube ich, auch mitgegangen. Also sollten Sie sich da dran mal ein Beispiel nehmen und Vasseur einfach mal machen lassen.
Red Bull hat hingegen reagiert, er ging sportlich bergab, vor allem mit dem zweiten Fahrer, der nie Punkte geholt hat und auch Verstappen kann derzeit nicht mehr aus eigener Kraft aus Siegen, um Siege kämpfen. Außerdem natürlich da auch noch der Zivilprozess, der da ansteht im Januar von Christian Horner. Jetzt Laura Mackie ist der Teamchef bei Red Bull. Und da ist jetzt scheinbar einer der Gründe, warum Verstappen bei Red Bull 2026 bleiben wird, nach euren Infos. Erzähl mal.
Er wird bleiben. Das wollen die noch nicht mal offiziell machen. Ich weiß, dass er bleibt. Er hat sich entschieden, nicht zu Mercedes zu gehen. Das hat einmal den Grund, dass er natürlich schon das Team nicht im Stich lassen will und Red Bull noch mal ein Jahr eine Chance geben will, vielleicht doch noch mal die Kurve zu kriegen, trotz neuem Motor und Reglement. Er wollte halt nicht davonlaufen. Ich glaube, so hätte er sich selbst auch ein bisschen gesehen, wenn man schon Horner ihm, ich sag mal, übertrieben opfert, dann sollte er das auch so zurückzahlen, dass er dann gemeinsam mit den neuen Leuten versucht, die Kurve zu kriegen. Und was Mercedes betrifft, ich glaube, Toto Wolff ist da eher das Problem. Der hat sich nicht richtig Mühe gegeben, meine ich. Und vor allen Dingen hat, glaube ich, Max Verstappen ihn zu oft in Monaco gesehen. Und in Teamchef sollte er halt eigentlich die ganze Zeit in seiner Firma sitzen, in Brackley, und das tut Toto im Moment nicht. Und vielleicht muss er es nicht, ich weiß nicht, aber das war auch das falsche Zeichen nach außen.
Okay, aber auch jetzt da deine Einschätzung. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Hammermeldung. Die haben ja gestern wieder noch so ein bisschen von 90% gesprochen, Verstappen wieder mit der Aussage, das ist das Ziel, nicht das klare Bekenntnis zu Red Bull. Und wir haben natürlich jetzt auch einen Kimi Antonelli, der in einem kleinen Formloch ist, nur einmal in den Punkten gewesen in den letzten 6 Rennen. Auch heute nicht wirklich vorgekommen. Wäre das nicht auch nochmal ein Grund bei Verstappen mehr, um Verstappen mehr zu kämpfen für einen Toto Wolff, wenn gerade der zweite Pilot, der jetzt auch mit 0:12 gegen Russell im Rennduell hinten liegt, so abfällt?
Damit würde Toto ja praktisch ja selbst in den Hintern treten, denn wir wissen ja, dass Antonelli sein Quotenmax ist. Er hat es ja nie verknusert, dass Red Bull damals 2014 Max gekriegt hat, obwohl Mercedes ihn auch haben wollte. Aber Red Bull, besonders Helmut Marko, ging halt das Risiko ein, einen 17-Jährigen gleichen Formel-1-Sitz zu beschaffen, während Mercedes und Toto gezögert haben. Die hätten ihm damals die GP2-Saison finanziert und das hat er halt nie vergessen und irgendwie hat er jetzt versucht, krampfhaft seinen eigenen Verstappen irgendwo in der Galaxie zu finden. Das ist Kimi Antonelli und das ist ein bisschen der Hintergrund dazu. Und was das kleine Formtief betrifft, das ist schon mehr als ein kleines Formtief. Der tut mir fast leid, der Junge. Er war den Tränen nah gestern in Fernsehinterviews und aber gut, er ist 18, das weiß man vorher. Und was halt nicht gut ist, dass eigentlich die Lernkurve jetzt mit jedem Rennen, das er mehr fährt, nach oben gehen könnte, aber es sieht so aus, als würde er eher die Lern- oder die Leistungskurve nach unten gehen. Das ist so ein bisschen unverständlich. Vor allen Dingen auch, performt er nicht auf Strecken, die er von den anderen Formelserien her schon kennt. Also irgendwas geht da im Kopf bei dem Jungen ab, was herzlich schlimm ist. Ich denke, die Krise kann er auch wieder überwinden. Und wie gesagt, wen sollen sie sonst nehmen? Wenn Verstappen nicht kommt, dann haben sie Russell und Antonelli. Ich sehe da jetzt keinen, den sie da jetzt nehmen könnten, wenn es nicht Max Verstappen wäre.
Ja, vielleicht nochmal den Bottas zurückholen. Da hat der Toto Wolff auch seine
Ja,
Aktien drin.
super. Da sehe ich nur einen Hochglanz-Nacktkalender, den Mercedes vielleicht verkaufen kann für gute Zwecke, aber tut mir leid, die Zeit ist vorbei.
Wunderkinder in die Formel 1 zu schmeißen, das ging auch oft mal gut in der Formel 1, gerade am Beispiel wieder jetzt von Max Verstappen. Ist vielleicht Kimi Antonelli so ein Typ, den man lieber nicht zu früh in die Formel 1 werfen sollte, beziehungsweise das hätte man lieber nicht machen sollen, der noch vielleicht ein Jahr mehr in der Formel 2 oder einem Aufbauteam, sage ich mal, hätte fahren sollen? Ist das so eine Typsache auch?
Nachher ist man ja immer schlauer. Ich meine, sollte er Champion werden, steht in seiner Biografie auf jeden Fall anders als beim Senna, Schumacher oder Verstappen, dass er sich im ersten Jahr schwer getan hat. Das ist dann, wenn er Weltmeister werden sollte, auch nicht so wichtig. Aber das ist halt jetzt passiert. Schwierig zu sagen, ob er zu früh in die Formel 1 gekommen ist, ob er überhaupt das Potenzial hat. Ich glaube, er hat's. Ich glaube, es ist ein Kopfproblem. Ich weiß nicht. Da bin ich jetzt nicht nah genug dran, wie man jetzt genau mit ihm auch Gespräche führt und arbeitet. Also grundsätzlich sollte man nicht zu streng mit ihm sein. Aber wie gesagt, die Leistungskurve, die sollte jetzt eher nach oben gehen und geht nach unten. Das ist das Rätsel, das ich so ein bisschen habe bei der Sache.
Ja, wäre mir jetzt wünschen, dass es besser wird. Jetzt gibt es noch ein Rennen nächste Woche in Ungarn und dann kann er sich in der Sommerpause Richtung Sandford dann erst einmal erholen. Ja, dann machen wir mit George Russell weiter, mit seinem Teamkollegen. Der ist heute Fünfter geworden, hat heute satte Punkte mitgenommen, konnte aber vorne jetzt nicht so richtig angreifen. Wie bewertest du den Tag?
Ja gut, er hat halt auch eine Abstimmung mit wenig Flügel gehabt, das hat man auch gesehen, weil er am Anfang doch Verstappen bedrängen konnte, aber die Reifen haben halt bei ihm auch viel früher abgebaut. Er hat das Maximum aus der Sache gemacht. Nach hinten ging nicht viel, nach vorne auch nicht. Er hat praktisch ein einsames Rennen irgendwann mal gefahren. Da war nicht mehr drin, er hat einen guten Job gemacht, wie meistens immer. Meistens immer, fast immer. Und ja, es gibt keinen Grund, ihn bei Mercedes auszuwechseln, wobei ich wirklich glaube, dass die Fahrerbesetzung bei Mercedes jetzt nicht so gut ist, wie Toto Wolff das uns erklären will. Denn selbst wenn der Mercedes-Motor bärenstark ist nächstes Jahr, haben sie ein großes Problem, den hat McLaren auch. Und da sehe ich die Fahrerpaarung einfach stärker.
Ja, die performt aktuell wirklich richtig gut. Der nächste Doppelsieg ist jetzt schon der dritte in Folge, wenn ich mich nicht täusche. Spielberg, Silverstone und jetzt in Spa. Also, euren Infos ja nach Verstappen, Mercedes hat sich erledigt. Ja, was ist eigentlich mit dieser Saison? Sprechen wir nochmal darüber ganz kurz. Marco sagt, ja, wir haben nächste Woche noch ein Update. Also, er würde die WM noch nicht abschreiben. Verstappen hat auch geäußert, er hat sich Onboards von anderen Teams angeschaut und er sitzt im Auto und er meint, das Ding ist durch. Wie ist da die aktuelle Lage? Die haben sich da jetzt so ein bisschen widersprochen.
Ach, nicht richtig widersprochen. Marco ist Optimist wie immer, will auch das Team motivieren, will nach außen hin nicht wieder so negativ dastehen. Es ist jetzt im Moment in der neuen Red Bull-Ära ohne Christian Horner so ein bisschen mehr der praktisch der Bote des Optimismus geworden. Das hat auch damit zu tun, dass er jetzt ein bisschen der Sprachrohr wieder mehr wurde. Und Max hat das auch gar nicht. Hat eher lustig gesagt und gelacht. Helmut sitzt ja nicht im Auto. Der sieht das halt realistisch und im Sprint war es wieder magisch gestern mit seiner Abstimmung, die halt gepasst hat. Da ging der Plan von Anfang an auf. Aber das ist eher eine Ausnahme. Unter normalen Umständen kannst du nicht die McLaren schlagen und das heißt, dann kannst du auch die WM nicht gewinnen. Bei dem Punkterückstand sowieso nicht. Also realistisch ist das, also Max hat recht in seiner Einschätzung, Marco weniger, aber dass Marco Optimist bleibt, hat auch seine wohlwollenden Gründe und ist auch nicht schlimm. Ich glaube, er weiß aber selbst, dass die keine Chance haben, aber er will es nicht so sagen, das ist auch richtig so.
Alles klar. Ja, Verstappen konnte heute seinen zumindest den vierten Platz halten. Tsunoda ist von 7 auf 12 zurückgefallen nach dem Qualifying-Hoch gestern. Wie ordnest du den Tag des Japaners ein? War das gestern dann doch nur so ein kleines Zwischenhoch?
Zumindest war es das beste Qualifying, das er hatte, seit er bei Red Bull ist. Und heute, der Boxenstopp ging ein bisschen schief. Auch der Zeitpunkt hat Marco gesagt, und der war halt einfach nicht schnell genug. Und wenn du vom Platz 7 losfährst und dann 12. wirst, dann muss man nicht mehr viel diskutieren. Dann ist das nicht das, was man von einem Red Bull-Fahrer erwarten kann.
Für Tsunoda ging es zurück, für Hamilton ging es nach vorne und zwar mächtig. Gestern noch in Q1 ausgeschieden und heute ist er Siebter geworden, hat sämtliche Überholmanöver über, vor allem auf nasser Piste gesetzt, hat ja auch extra ein Regensetup bekommen in der Boxengasse und einen neuen Motor unter anderem. Am Ende der siebte Platz und Fahrer des Tages. Zu Recht?
Naja, was heißt zu Recht? Er ist deshalb Fahrer des Tages, weil er halt von hinten gekommen ist und nach vorne gefahren ist. Er hat für viel Action Überholmanöver gesorgt. Sagen wir mal so, am Ende ist immer noch Leclerc Dritter und er Siebter, aber er hat das Beste aus der Situation gemacht, wenn man sieht, wo er hergekommen ist. Er war ja gestern am Boden zerstört. Also da hätte man ja fast meinen können, er hängt den Helm sofort an den Nagel. Also das war für ihn und für seine Reputation heute wieder gut, aber Fahrer des Tages ist für die Fans, von den Fans. Aber der eine Dritte, der andere Siebte, das ist trotzdem am Ende des Tages das Ergebnis. Er hat das Beste draus gemacht und das Schlimmste verhindert, sagen wir mal so. Und er war auch mutig und hat auch ist mit als erster auf die Trockenreifen gegangen, war ein mutiger Move, war der richtige Move. Das hat ihm eigentlich die Plätze, oder das hat mir den siebten Platz am Ende gebracht. Damit hat er den Unterschied gemacht.
Ja, und jetzt geht es auf eine Strecke, wo er Rekordsieger ist, nach Budapest. Also, und der Podestplatz für Ferrari, gutes Omen für die Scuderia dann zum nächsten Rennwochenende. Abschließend, Ralf, Nico Hülkenberg hat die Punkte heute verpasst. Er war ja eigentlich auf Platz 10, kam dann in die Box, hat sich nochmal einen neuen Satz geholt und am Ende ist es dann nur der 12. Rang gewesen. Warum musste Hülkenberg nochmal rein?
Er sagt, seine Reifen waren am Ende besonders vorne. Und das Entscheidende war aber, dass er lag ja sogar vor Bortoleto und dann kam halt die Teamorder, meiner Meinung nach mit Recht, er soll ihn vorbeilassen, weil er einfach mehr Speed hat. Das hat Hülkenberg am Ende auch eingesehen. Der Boxenstopp hat ihm die Punkte gekostet, aber er ist der Meinung, die Reifen waren so am Ende, dass er auch ohne Boxenstopp zu langsam gewesen wäre. Also 2 Runden länger, dann wären nochmal in die Punkte gefahren, aber das Rennen war ein bisschen mit seinen frischen Reifen zu früh zu Ende. Aber ich denke, er hat immer noch den dritten Platz in Silverstone im Kopf. Das ist jetzt kein so großer Rückschritt. Außerdem hat er ja einen guten Flugpartner. Er fliegt mit Max Verstappen zurück nach Monaco. Da können sie sich schön unterhalten über Gott und die Welt und über Spa.
Also für Verstappen, Hülkenberg geht's dann mit dem Privatjet nach Hause. Ihr reist jetzt nach Hause direkt und oder was steht bei euch jetzt an?
Wir werden uns nächste Woche nicht in Ungarn wiedersehen, aber am Video.
Alles klar, super. Freuen wir uns drauf. Vielen Dank für deine Zeit und schreibt eure Meinung gerne zu hinter in die
Ja.
Kommentare. Bis dahin. Ciao.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.